Hi Carsten.
Grüß dich, Resa.
Wie geht's dir heute?
Gut, und wie geht's dir?
Gut soweit, danke, danke. Wir haben heute einige Themen zu besprechen. Mit dem ersten Thema habe ich direkt auch schon auf der Fahrt hierher wieder einen Berührungspunkt gehabt. Und zwar, wir haben ja bald die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Und mir ist sofort aufgefallen, dass auf den Plakaten von Cem Özdemir, von dem Grünen, also der potenzielle Ministerpräsident von den Grünen, dass auf den Plakaten nie das Wort der Partei, also der Name der Partei fällt. Also die Grünen werden nicht genannt. Da ist irgendwie nur das Gesicht von Cem Özdemir zu sehen, der ist natürlich bekannt. Das Plakat an sich ist grün, aber man sieht nirgends den Namen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das eventuell eine bewusste Kampagne, die Sie gerade fahren, eine strategische Kampagne, die Sie fahren, weil Sie wissen, dass die Grünen gerade in der letzten Bundesregierung vielleicht nicht so gut dastanden, weil ja so eine gewisse Distanz zwischen Cem Özdemir und den Grünen aufgebaut werden soll.
Mit Sicherheit. Also zwei Faktoren. Der erste Faktor, er versucht es wie Winfried Kretschmann zu machen. Kretschmann war ein schwarzer Grüner, der eigentlich mit seiner Partei am Ende auch nicht mehr viel zu tun hatte, der über allem schwebte, wie ein präsidialer Ministerpräsident dieses Land regiert hat, väterlich, gar nicht sich so sehr in parteipolitische Themen noch eingemischt hat, sondern einfach ein Landesvater sein wollte. So, diese Rolle hat er hinbekommen und deswegen wurde er als Grüner immer wieder gewählt, obwohl er Grüner war. Denn der grüne Zeitgeist, der ist ehrlicherweise seit Jahren vorbei. Und nun kommt Cem Özdemir und sagt, das kann ich auch. Ich habe eine ähnliche Vita, die auch über das hinausgeht, was klassisch parteipolitisch von den Grünen gewollt wird. Ich traue mir den Landesvater genauso zu, wie es Kretschmann gemacht hat. So, und in diese Kerbe schlägt jetzt Özdemir auch. Deswegen hält er dieses grüne Parteilogo, ja, oder die Bezeichnung der Grünen Partei so klein, wie es nur geht. Und natürlich, das Thema Ampel steckt schon noch allen in den Knochen und er war nun mal Ampelminister.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist, trotzdem so eine Distanz aufzubauen zwischen der eigenen Partei und sich selbst. Also, was ich damit meine, ist, entweder du stehst hinter dem, was deine Partei tut, oder du musst austreten und dich anderweitig engagieren. Ich finde es auch manchmal nicht verkehrt, jemanden Parteilosen sogar zu haben. Ich weiß natürlich, dass auf der Ministerebene wahrscheinlich oder Landtagsebene das schwierig ist. Ich finde es zum Beispiel toll, dass es viele freie Oberbürgermeister gibt, die sich jetzt nicht speziell, gerade in Heidelberg haben wir jetzt einen, Herr Würzner, den ich sehr schätze, der ordnet sich jetzt nicht irgendeiner Partei zu, sondern der, das glaube ich ihm auch, der macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Klappt das auch auf Landtagsebene sowas?
Ja, gute Frage. Also auf kommunaler Ebene, wo das Gesicht total entscheidend ist, wo man irgendwie sieht, ist das eine Person, die hands-on die Menschen bewegt, die Themen bewegt, der irgendwie zeigt, dass er ganz nah an den Menschen ist und eine Überzeugungskraft einfach auch ausstrahlt. Das ist auf kommunaler Ebene super wichtig, das funktioniert. Auf Landesebene wird es dann wiederum schwieriger, da gibt es halt auch diese Landeslisten und so weiter. Also parteilose Personen können im Grunde in Landtagswahlen niemals überhaupt aufgestellt werden. So, das müssten schon so finanzstarke Persönlichkeiten sein, die sagen, ich kriege das auch ohne Partei hin, aber dann ist die Frage ja, welche Partei stützt ihn eigentlich? Und würde eine Partei einen Parteilosen zum Ministerpräsidenten machen, wenn sie doch eigentlich das eigene Parteivolk hat, was sie doch in die Ämter packen will? Frage ich mich, ob das funktioniert. Insofern, das geht bis zum Oberbürgermeister mit der Parteilosigkeit, aber danach wird es schwierig. Man kann natürlich sagen, als Bundeskanzler hole ich mir einen parteilosen Bundesminister ins Kabinett. Funktioniert immer mal wieder, hat's bestimmt auch mal das ein oder andere Mal auf Landesebene gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Aber es ist in einer Parteiendemokratie, in der wir sind, eigentlich nicht das Prinzip. Man kann es schade finden, weil damit natürlich herausragende Persönlichkeiten für politische Ämter gar nicht in Frage kommen. Aber hättest du eine Idee, wie man als parteiloser Ministerpräsident werden soll?
Also ich glaube schon, dass man, so wie du sagst, man braucht ja den gesamten Apparat dahinter. Also um Entscheidungen durchbringen zu können, man braucht da, glaube ich, schon so eine Art ja, Nordstern, auch in welche Richtung man sich bewegt. Das ist wahrscheinlich, so wie du sagst, auf Oberbürgermeisterebene ein bisschen einfacher, wenn man Stadtrat zu tun hat und so weiter. Auf Landesebene wird es schwieriger sein. Ich finde es halt ein bisschen komisch, weil eben Cem Özdemir zum Beispiel auch hier und da jetzt gerade mit dem Mercosur-Abkommen, da hat sich ja sehr drastisch geäußert in einem Interview, was er über die Entscheidung von den Grünen Abgeordneten im Europaparlament, was er darüber denkt und dass er das nicht vergessen wird, wenn es um die Listung von Kandidaten geht, das wird er so leicht nicht vergessen, das hat er original so gesagt gehabt. Das finde ich halt sehr interessant. Du kannst nicht auf der einen Seite für eine Partei stehen, auf der anderen Seite auch direkt gegen Teile deiner Partei so krass schießen und auch öffentlich schießen. Das verstehe ich nicht.
Naja, es ist Wahlkampf. Und was da im EU-Parlament passiert ist, hat leider so ein Vorurteil gegen die Grünen, teilweise irrational und ideologisch zu agieren, bestätigt. Und keiner hat am Ende verstanden, wo jetzt das Problem war bei den Grünen. So, und im Landtagswahlkampf, wenn du Ministerpräsident werden willst, gibt es eine Devise. Der Laden muss zusammenhalten. Und das ist übrigens ein Thema, was der Manuel Hagel momentan mit seiner CDU ja auch gerade hat. Ja, also was kommen da alles gerade für Querschüsse aus den unterschiedlichsten Richtungen? Man weiß gar nicht, wofür die CDU noch steht. So, da ist die Grüne Partei momentan geschlossener und die Grüne Partei stützt auch Özdemir in diesem relativ überparteilichen Wahlkampf, weil er natürlich als Person Zugpferd ist. Und wenn er dafür sorgt, dass die Grünen nochmal 2-3% mehr bekommen durch diesen Wahlkampf, dann zieht das auf der Liste und es ziehen mehr grüne Politiker in den Landtag ein. Insofern stehen alle hinter diesem Kurs.
Findest du diesen Kurs richtig? Also ich frage dahingehend, aktuellen Umfragen zufolge liegt Cem Özdemir bzw. die Grünen bei 21-23%. Klar hinter der CDU, aber auch hinter der AfD. Und ich habe mich gefragt gehabt.
Er liegt vor der AfD momentan.
Er liegt ja wieder vor der AfD.
Ja, okay. AfD
vor ein paar Tagen habe ich was anderes gelesen.
AfD ist bei rund 20% in letzten Umfragen. Okay. Also es wird ein Duell.
Okay. Wäre es strategisch nicht sinnvoller, doch irgendwie die Grünkarte komplett auszuspielen und nicht so dagegen zu schießen, was jetzt gerade da passiert? Wäre das strategisch sinnvoller oder denkst du, der macht genau das Richtige? Er geht auf seine Persönlichkeit sozusagen voll ein? Das ist das Gesicht. Er spricht nicht über Grüne an sich. Auf den Plakaten nennt er sie nicht und so weiter. Was hältst du von der Strategie allgemein?
Ja, also wenn er die volle grüne Karte jetzt ziehen würde, dann kann er erstmal schön 10% wieder abziehen von seinen jetzigen Umfragewerten. Es funktioniert nicht. Der Zeitgeist ist nicht grün. Die Menschen sind hochgradig irritiert von dem, was auch grüne Politik jetzt in der Ampel war, also sowohl durch die Außenministerin Baerbock mit feministischer Außenpolitik als auch durch das völlig vermaledeite Heizungsgesetz von Robert Habeck. Grüne Politik war im Regierungshandeln zuletzt abschreckend und das weiß er und deswegen fährt er den Persönlichkeitskurs.
Und nochmal auf das Mercosur-Abkommen zu kommen. Ich habe das ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen, dass da grüne Politiker oder Vertreter sich zusammengetan haben, stimmtechnisch mit AfD-Abgeordneten. Das wird natürlich jetzt ziemlich krass parteiintern auch bemängelt, dass das so passiert ist. Auf der anderen Seite frage ich mich tatsächlich, wenn jemand nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet und ich sage, jetzt nicht, dass es irgendwas mit AfD zu tun hat, muss oder nicht. Aber wenn jemand nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet und das überlagert sich mit der Entscheidung von AfD beispielsweise. Wir hatten jetzt auch den Fall, dass die Linke jetzt auch einer Entscheidung, es ging um die Förderantrag für Sportvereine, ich glaube in Thüringen war das, bin mir gar nicht mehr sicher. Und da hat die AfD für diesen Antrag gestellt. Und das gab natürlich einen riesen Eklat bei den Linken. Wie kann das passieren, dass sie es gemeinsam jetzt entschieden haben? Dabei war es was Gutes. Es ging um einen Förderantrag für Sportvereine. Ich habe mittlerweile ein Problem damit, und das soll jetzt nicht für die AfD sein, sondern ich habe mittlerweile ein Problem damit, dass rational inhaltliche gute Aussagen, Mercosur lassen wir mal außen vor jetzt, jetzt zufälligerweise übereinstimmen mit der Entscheidung, wie AfD sich entscheiden möchte, dass die jetzt bemängelt werden. Also ich finde das irgendwie nicht richtig. Also wir müssen auch immer noch weiterhin rational entscheiden können, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn es zufälligerweise auch genau das ist, was AfD jetzt als Entscheidung auch sich vornimmt, warum haben wir so ein großes Problem damit?
Hm. total nachvollziehbar. Also ich hadere ehrlicherweise auch damit. Ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, Moment mal, sind nicht die Abgeordneten ihrem Gewissen auch unterworfen? Und sollen sie nicht so entscheiden, wie es ihre Fachlichkeit am Ende auch ihnen bestimmt, ja, wie sie es machen sollen? Aber wir sind eine Parteiendemokratie. So, und das ist etwas, was wir als Außenstehende manchmal total frustrierend finden, weil wir sagen, sind das eigentlich Roboter oder sind das Menschen mit eigenem Hirn? Es gibt eine Fraktionsdisziplin, es gibt eine Parteidisziplin und du musst immer davon ausgehen, dass Menschen, dass Abgeordnete so entscheiden, wie es gerade Kurs der Partei und der Fraktion ist, aber eigentlich haben sie eine andere Meinung. Davon musst du ausgehen, dass das passiert. Aber so entstehen Mehrheiten. Also wenn du jetzt jeden Einzelnen nochmal abholen musst in parlamentarischen Entscheidungen, du kannst ja gar nicht mehr Politik planen. Insofern ist es nachvollziehbar, aber tatsächlich findet da eigentlich so eine Art Degradierung des einzelnen Abgeordneten statt in seiner Funktion, weil er am Ende auch jemand ist, der Stimmen besorgen muss. Für ein höheres Gut sozusagen.
Und wenn das jetzt, nochmal drauf zurückzukommen, zufälligerweise, wenn es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen und es ist genau die gleiche Entscheidung, wie zum Beispiel die AfD in irgendeinem Parlament auch so macht, hättest du persönlich ein Problem damit, wenn du wüsstest, Moment mal, so wie ich gerade entscheide, entscheidet auch die AfD. Hättest du persönlich ein Problem damit?
Total spannend. Also formal betrachtet nein. Gleichzeitig muss man sich natürlich immer fragen, welche Wirkung löse ich eigentlich damit aus? Wie viel zerstöre ich möglicherweise innerhalb meiner parteipolitischen Verbindungen? Habe ich am Ende etwas getan, was größeren Schaden anrichtet, als ich gedacht habe? Das ist, also insofern, ich will da nicht irgendwie sagen, so würde ich jetzt darauf antworten. Da habe ich eine klare Meinung, sondern ich glaube, man muss da total reflektiert von Situation zu Situation damit umgehen. Also wir erinnern uns, wie Friedrich Merz mit seinen Anträgen im Bundestagswahlkampf wusste, dass diese Anträge von der AfD gestützt werden. Er wusste es, ja. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich werde hier jetzt etwas tun, wo wir mal die Brandmauer nicht mehr sichtbar haben. Und da hat er ja sogar noch in seiner Rede gesagt, das ist ein Gewissensthema für mich. Und das war unglaubwürdig. Er ist also mit einer unglaubwürdigen Haltung, wo alle gesagt haben, Moment mal, Gewissen, bei dem Thema, wo du weißt, es ist Wahlkampf, es ist völlig wirkungslos, was du gerade an Anträgen einbringst. Du zeigst eigentlich nur, dass du jetzt bereit bist, mit der AfD mal abzustimmen, wie eine Drohgebärde. Das hat Merz geschadet und sein Bundestagswahlergebnis war ja wirklich weit unter seinen Erwartungen. Am Ende ist er trotzdem Kanzler geworden, ja, hat er Glück gehabt. Aber dieses Vorgehen hat ihm total geschadet. Und es war nicht glaubwürdig in diesem Fall, diese Gewissensrhetorik.
Ach, Glaubwürdigkeit in der Politik ist so eine Sache. Also um nochmal auf das Thema Cem Özdemir und den Parteinamen, die Grünen, Bündnis 90, die Grünen zurückzukommen. Woran ich gedacht habe, Cem Özdemir, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, ob er...
60.
60, okay. Gehört er noch in der Riege von Joschka Fischer und so mit dazu?
Nee, ganz andere Generation.
Ganz andere Generation. Mhm. Aber irgendwie...
Pizza Connection.
Okay. Aber irgendwie
das ist die erste, ja. So, es ist die erste Generation der Grünen, die ganz bewusst sich überlegt hat, mit wem wollen wir eigentlich sprechfähig sein? Sind wir hier nur linkes Lager?
Ja.
Oder sind wir bereit, auch mit der CDU und mit der FDP gute Gesprächskanäle zu öffnen? Und Özdemir war in dieser Phase für die Grünen ganz, ganz wichtig. Und ehrlicherweise, das ist auch seine glaubwürdige Haltung. Der Mann ist ein bürgerlicher Grüner durch und durch. Never ever so ein Wohlfühl-Links versifft, heißt es ja manchmal, aber das, ich mag das Wort überhaupt nicht, nehme ich sofort zurück. Aber er ist kein Linker. Özdemir ist einfach kein Linker. Sonst würde er auch nicht in Baden-Württemberg antreten mit dem Programm.
Okay, also kaufst du ihm diese Distanz ab, die er gerade versucht, zumindest auf den Plakaten herzustellen?
Absolut. Da halte ich ihn für glaubwürdig.
Mhm. Kommen wir noch zu einem anderen Grünen, den ich persönlich sehr schätze. Das ist der Dr. Daniel Bayers. Das ist der Finanzminister von Baden-Württemberg und wir tatsächlich haben er und ich ein paar Sachen gemein. Wir sind, wir lieben beide die Stadt Heidelberg, sind Heidelberger Basketballer auch vom Herzen aus. Wir machen das sehr gerne. Und dafür schätze ich den Daniel Bayer sehr. Der kommt auch aufs Dinner im Schloss zum Sprechen, zu mir auf dem Event, auf die Panel-Diskussion. Ich schätze ihn sehr. Und zwischendurch ist mir aufgefallen, da wollte ich dich nach deiner Meinung dazu fragen. Und ich habe ihn persönlich nie darauf angesprochen. Also wenn er heute zuschaut, dann bin ich gespannt auf seine Reaktion. Ich habe Daniel Bayers ein bisschen als fast schon verdeckten CDUler gesehen. Also ich kann ihn nicht ganz zu den Grünen zuordnen.
Ich glaube, da wird er jetzt lachen, wenn er das sieht.
Ja, vielleicht sogar mir zustimmen, ich weiß es nicht. Wir werden ihn fragen. Er ist nämlich im April diesen Jahres wieder auf dem Dinner im Schloss mit dabei. Vielen Dank, Daniel, dafür. Warum ich das sage? Ich habe natürlich meine Gründe dafür. Ich habe ein paar Interviews, paar Sachen von ihm gelesen gehabt, wo er unter anderem beispielsweise gesagt hat, er lehnt die Vermögensteuer ab. Und das ist eine Sache, die, soweit ich weiß, viele Grüne eigentlich fordern. Das klingt für mich eher nach CDU-Wirtschaftspolitik. Oder er ist für Teilprivatisierung kritischer Infrastruktur. Natürlich müssen wir jetzt ins Detail reingehen, aber das klingt jetzt auch wieder eher nach CDU, sage ich jetzt mal. Gibt es noch weitere Punkte? Wie ist so dein Eindruck von Daniel Bayers? Du kennst ihn ja auch. Und ich habe den Eindruck, er macht einen super Job, ehrlich gesagt. Wie er spricht, was er da macht, die Entscheidung, die er trifft als Finanzminister von Baden-Württemberg. Trotzdem für mich sehr verwunderlich eigentlich, dass ich ihn eigentlich auf CDU einschätzen würde.
Ja, von dem, was du gesagt hast, könnte man ihm auch zurechnen, irgendwie im AfD, nicht im AfD, im FDP-Fahrwasser zu sein. Sorry. Ich glaube, dass Daniel Bayers im Schnelldurchlauf als Finanzminister zum Realpolitiker geworden ist. Mhm. Und das prägt natürlich so ein Amt. Ja, du musst immer anhand von dem, was du zur Verfügung hast, ganz brutal entscheiden. Und manchmal musst du auch sicherstellen, dass die eine oder die andere Partei auch zufrieden ist. Du musst sicherstellen, dass der Koalitionsfrieden bewahrt ist. Das heißt, du bist im Grunde wie so ein Diplomat als Finanzminister, wenn du es gut machst. Und du bist eine Instanz, die neben dem Ministerpräsidenten unglaublich mächtig ist innerhalb so einer Koalition. So, das stärkt einen. Es entkoppelt einen aber von möglicherweise ideologischen Vorstellungen der eigenen Partei. Insofern halte ich ihn total für jemanden im Kretschmann-Özdemir-Fahrwasser. Also haben ja viele auch gesagt, Mensch, der Bayers wäre doch eigentlich jetzt der Kandidat gewesen. Der
hätte ich auch fast gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja,
ja, aber das wollte er auf keinen Fall. Hat, glaube ich, auch manches bei ihm familiär auch noch mit Verpflichtungen da zu tun, wo er sagt, Moment, das mache ich jetzt aber auf keinen Fall. So, und er ist, wenn die Grünen wieder regieren sollten, ist er gesetzt als Minister und das weiß er auch. Und der wartet auf seinen Moment, der ist ja noch total jung.
Schwarz-Grün ist ja gar nicht so weit weg.
Total realistisch momentan.
Ja.
Wobei man natürlich auch so ein Gefühl dafür kriegen muss, wollen die Menschen nochmal jetzt Schwarz und Grün? Wollen die vielleicht mal was anderes sehen? Also jetzt haben wir Grün-Schwarz die ganze Zeit gehabt, aber wenn man Schwarz-Grün macht, ist es vielleicht das Gleiche? Oder muss, falls Manuel Hagel Ministerpräsident wird und es rechnerisch reichen könnte für so eine Art Deutschland-Koalition, also mit der SPD und mit der FDP, wenn sie denn reinkommt, kann es sein, dass ein Manuel Hagel sagt, Moment mal, vielleicht ist diese Variante fürs Land gerade die attraktivere, die bessere, meinst damit auch ein Gefühl eines Wechsels innerhalb des Landes entsteht. Das würde, wenn man einfach sagt, okay, jetzt ist der Ministerpräsident ein echter Schwarzer und kein verkappter Schwarzer, würde das eigentlich so viel ändern. Und da könnte es Zweifler geben.
Denkst du wirklich, dass es realistisch wäre? Schwarz, Rot, Gelb?
Ja, klar. Also FDP und SPD wünschen sich nichts sehnlicher und die werden alles dafür tun, wenn es reicht, dass es so auch kommen wird.
Aber weißt du, was mich dann wirklich dann wieder aufregen würde? Und ich war lange Zeit großer SPD-Fan, wenn ich ehrlich bin. Mich würde es dann wieder aufregen, dass eine Partei, die eigentlich gar nicht so viele Stimmen bekommt, wieder maßgeblich die Politik beeinflusst, was wir gerade auch in der aktuellen Bundesregierung sehen. Auch diese Überheblichkeit manchmal, die stört mich tatsächlich momentan an der SPD. Also ich kann nicht ruhigen Gewissens sagen, für mich zumindest, dass das eine gute Option wäre. Ich verstehe, dass ein Wechsel stattfinden muss, irgendwo, irgendwie. Wir haben tatsächlich in Baden-Württemberg gerade, ist mein Eindruck, tatsächlich wirklich reale wirtschaftliche Probleme. Also wenn ich Stellenabbau von unseren ganz großen Konzernen mitbekomme, das ist ja kein Spaß mehr. Also auch nicht eine Kleinigkeit. Wenn Bosch x-tausend Stellen entlassen muss, Mercedes Gewinnwarnung im Gewinneinbruch im letzten Jahr hatte und so weiter. Also das sind ja unsere Zugpferde.
Klar, kann die SPD Wirtschaftspolitik? Vielleicht wird sie es in dem Fall nicht machen. Vielleicht setzt sie sich auf andere Ministerien. Ich glaube, du musst unterscheiden zwischen der SPD in Baden-Württemberg und der SPD gerade im Bund. Das, was Menschen gerade total irritiert, ist ja, dass sie das Gefühl haben, wir haben 100% sozialdemokratische Politik, obwohl ja eigentlich vom Wahlergebnis her die CDU ja fast doppelt so stark war wie die SPD. Warum Korrekt, diktiert ja. die SPD momentan die bundesdeutsche Politik? Ja. So, das ist das, was gerade immer mehr Menschen aufregt und deswegen zerlegt sich kommunikativ die CDU gerade. Sollte man aber nicht vergleichen mit der Situation in Baden-Württemberg. Die baden-württembergische SPD ist eine viel rationalere und für die CDU in Baden-Württemberg auch von der Ansprechbarkeit, von der pragmatischen Herangehensweise, glaube ich, ein angenehmerer Partner als die SPD im Bund. Mhm. Also insofern, ich hätte jetzt nicht so die Panik, wenn die SPD Teil der nächsten Landesregierung werden würde. Mhm. Die FDP wäre dabei und wenn sie sogar regieren würde, wäre das das große Momentum für die Liberalen. Ja, ehrlicherweise, diese Partei findet gar nicht mehr statt in den Debatten. Man hört sie überhaupt nicht. Kriegst du was von dem FDP-Vorsitzenden mit? Und die weißt du, wie er heißt?
Leider nicht, nein. Mhm. Also weiß ich wirklich nicht.
Ja, sein Nachname ist Dürr. Mhm.
Ich habe mich auch in dem Kontext gefragt gehabt. Braucht man überhaupt so eine, braucht man überhaupt die Partei FDP noch? Also das klingt jetzt hart.
Du brauchst liberale Politik.
Ja.
Du brauchst doch eine Partei oder eine Politik, die die Freiheit des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ist doch eine geniale Idee. Aber sie reüssiert nicht bei uns. Nicht gewollt gerade.
Ja, ich glaube, der Herr Lindner hat leider viel verbrannte Erde hinterlassen. Das ist so mein Eindruck. Also wenn ich an die Partei von Guido Westerwelle denke, habe ich ein ganz anderes Bild im Kopf, ehrlich gesagt. Auch von der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört, wenn ich ehrlich bin. Um nochmal auf Cem Özdemir zurückzukommen. Ich habe jetzt die Generation gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur ein bisschen so im Kopf zusammen mit Joschka Fischer und so weiter. Aber ich habe von dir verstanden, das ist die Generation danach. Aber trotzdem, wenn du für eine Partei antrittst und so Kleinigkeiten, das ist ja eine bewusste Strategie, den Parteinamen, der wird nicht genannt auf Plakaten und so weiter. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht ehrlich an, wenn ich so drüber nachdenke. Und ja, also ich bin gespannt. Ich bin da wirklich gespannt. Ich schätze Daniel Bayer sehr. Ich hoffe irgendwie auch, dass er wieder einen Ministerposten bekommt. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass er einen guten Job macht und auch Kritik an der eigenen Partei ausübt. Das macht er nämlich auch. Finde ich ganz gut. Da gab es Themen, die eine Ampel zum Beispiel kritisiert hatte. Er ist nicht so ideologisch wie ein paar andere bei den Grünen. Also das schätze ich ihn sehr. Da schätze ich ihn sehr. Vielleicht nochmal auf Manuel Hagel zu sprechen zu kommen. Ist ein junger Kerl, was ich erstmal gut finde, auch die Dynamik, die er mit reinbringt. Was ist deine Meinung über Manuel Hagel? Du hast doch vorhin schon angedeutet gehabt, der wird so ein bisschen gezerrt in verschiedene Richtungen.
Ja, also die CDU macht es ihm momentan nicht leicht mit diesen ganzen Zurufen aus Wirtschaftsverbänden und irgendwelchen Interessenverbänden. Da kommen Debatten aus Berlin nach Baden-Württemberg reingespült, die braucht er nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass Manuel Hagel sich vorgestellt hat, am Wahlkampfstand darüber zu sprechen, ob Menschen irgendwie die Zahnarztbehandlung selber bezahlen sollen oder nicht oder ob das über die Kasse noch weiterhin funktionieren soll. Also solche Debatten braucht der Typ halt gerade überhaupt nicht. Gleichzeitig, er liegt vorne, er ist cool, er hat eine Jugendlichkeit nach wie vor, trotzdem seriös. Ehemaliger Sparkassenmensch, merkt man so ein bisschen an, dass er so irgendwie so ein bisschen Sparkassen-Aura ist da auch bei ihm, aber das kommt noch wahrscheinlich. Ich meine, der Mann ist 37 Jahre alt und wenn er gewinnt, ist es spektakulär. Dann ist er der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte dieses Landes. Und dann auch noch so ein Land wie Baden-Württemberg mit 37 zu führen, das wäre eine Aufgabe. Hm. Ja. Hm. Das Interessante ist, man kann es ihm zutrauen. Ich kenne keine einzige Stimme, die sagt, dafür ist er zu jung, dafür ist er zu unerfahren, sondern es ist ein Politikprofi, der sehr, sehr früh angefangen hat. Er kennt Kommunalpolitik, er kennt Landespolitik, bundesweit sehr gut vernetzt. Das heißt, wenn er gewählt wird, wird man nicht sich wundern, was er da eigentlich macht, sondern dann wird da ein Profi am Werk sein. Das gleiche gilt für Cem Özdemir ja auch. Also die Baden-Württemberger haben eine ganz gute Wahl gerade.
Ich war überrascht, wie sehr Markus Söder da den Rücken von Manuel Hagel frei hält, beziehungsweise auf Events mit dabei ist, also wirklich so richtig zusammenhält. Überrascht ist das?
Das ist Südschiene, ja. Die muss es geben. Baden-Württemberg und Bayern sind das Rückgrat auch der deutschen Wirtschaft. Politisch müssen diese beiden Länder wirklich eng zusammenarbeiten. Das Verhältnis Kretschmann-Söder war übrigens auch nicht so schlecht. Ja, also da gab es immer mal wieder natürlich Friktionen. Die würde es übrigens auch geben zwischen Söder und Hagel, obwohl sie fast die gleiche Partei sind, CSU, CDU. Aber strategisch müssen die beiden Länder immer zusammenhalten.
Und noch ein paar Worte zur AfD. Ich habe es von dir erfahren, die Linke ist wieder bei 20%, also hinter den Grünen. Und wir haben da einen Herrn Frohnmeier, der da als Ministerpräsident antreten möchte. Ich finde es immer wieder interessant. Ich habe nämlich einen Bekannten von mir aus Heidelberg. Der ist Nordafrikaner. Und der ist auch bei der AfD sehr aktiv. Und ich kann mich erinnern, wir sind in der gleichen Gegend ungefähr, grob in Heidelberg aufgewachsen. Und ich habe damals ganz normales Verhältnis zu ihm gehabt. Wir haben normal gesprochen, wenn wir es gesehen haben, war alles cool. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Moment mal, der ist ja ziemlich aktiv für die AfD. Mhm. Und das wundert mich natürlich. Also wie es kommt, dass jemand mit einem Migrationshintergrund für eine Partei einsteht, die eigentlich gegen Menschen mit, also nicht komplett, aber in großen Teilen gegen Menschen mit Migrationshintergrund ist. Und jetzt auf Herrn Frohnmeier zu kommen, beispielsweise, er ist gebürtiger Rumäne, wurde von deutschen Eltern adoptiert, also er hat auch Migrationshintergrund. Und wenn man dem zuhört, also der ist ja schon sehr direkt und sehr pushy in der Art und Weise, wie er da spricht.
Ein Scharfmacher, ja.
Ja. Wie schätzt du, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich frage dich trotzdem, die Brandmauer hält weiterhin zwischen CDU und AfD in Baden-Württemberg?
Jetzt wird sie in diesem Wahlkampf und bei allem, was danach kommt, definitiv halten. Es wird keinerlei Zusammenarbeit geben. Die Strategie wird lauten, AfD weiterhin isolieren. Die AfD wird ein starkes Ergebnis trotzdem holen, auch wenn sie nicht ansatzweise in irgendwelche Gespräche einbezogen wird. In Baden-Württemberg haben wir die Situation, dass die anderen Parteien noch stark genug sind, an der AfD vorbei sehr stabile Koalitionen zu bilden. Und deswegen wird man genauso agieren.
Was wäre deine Wunschvorstellung jetzt für Baden-Württemberg?
Ich wünsche mir, dass es spannend wird, weil ich wünsche mir, dass sowohl Cem Özdemir als auch Manuel Hagel so ein bisschen aus diesem Schlafwagenwahlkampf jetzt mal rauskommen. Ich möchte mehr über Themen etwas hören. Ich möchte mehr über Visionen für dieses Land hören. Ich möchte viel konkreter hören, wie man diese Automobilindustrie retten möchte oder ob man sie überhaupt retten kann. Momentan sind wir in so einem Floskelwahlkampf noch unterwegs und das ist mir einfach zu wenig. Und wenn die beiden eng beieinander sind, dann geht es um jede Stimme und dann müssen sie mehr aus der Deckung kommen und ich wünsche mir, dass das passiert.
Ich weiß, dass es ein ganz anderes Thema ist, aber du hast gerade Automobilindustrie angesprochen. Ob man sie retten kann, machst du dir da Sorgen?
Ja, klar. Also so viel ist selbst verschuldet und guck dir an, wie viele tausend Arbeitsplätze in den letzten Jahren verschwunden sind, abgebaut worden sind. Es geht noch so weiter. Den Zulieferern geht es katastrophal schlecht. So vieles ist hausgemacht und das ärgert mich ehrlicherweise auch. Diese Mentalität der deutschen Autobauer war eine Mischung aus Überheblichkeit, Arroganz und irgendwie auch diesem Gefühl, die anderen werden schon irgendwie schlechter sein. Also so diesem, es war so dieser Selbstanspruch, wir sind ja eh die Besten. Und dann auf einmal lassen sie sich jetzt hier von China vormachen, wie man Autos baut. So, und das finde ich total peinlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, haben die den Schuss eigentlich jetzt langsam gehört?
Da muss ich aber nachfragen, hat die Politik auch nicht ganz große Schuld dran?
Ja, was soll denn die Politik machen? Die Politik unterstützt die Auto, aber die Politik unterstützt die Autoindustrie, wo es nur geht. Also guck dir doch das Dienstwagenprivileg an.
Ja, da gebe ich dir recht, ja.
Also die Politik tut schon alles, ja, damit diese deutsche Industrie in Deutschland erfolgreich sein kann und nicht nur in Deutschland. Aber ich, da eher ist die Frage, hat die Industrie eigentlich mal Danke gesagt und hat sich Mühe gegeben zu investieren und mal zu gucken, wie man besser werden kann. Ich gebe ganz offen zu, ich bin nicht zu tief drin in diesem Thema, aber ich sehe gerade Fakten und ich sehe, wie die Chinesen in ganz vielen technologischen Aspekten die Deutschen abhängen und wie kann das sein?
Ach, ich bin da voll bei dir. Ich denke aber tatsächlich, dass die Politik auch viel kaputt gemacht hat. Also gerade die Strompreise, ich habe die mal ein bisschen verglichen, Industriestrompreise in Deutschland versus Europa versus Rest der Welt. Also wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig Energiekosten sind für so eine energieintensive Wirtschaft wie die Automobilwirtschaft. Oder auch dieses Hickhack mit dem Verbrennerverbot.
Klar, also du musst natürlich so einer Industrie eine gewisse Planungssicherheit geben. Und die hatten sie in den letzten Jahren überhaupt nicht. Da war ja jeden Monat eine neue Ansage. Mal kamen sie aus Berlin, mal aus Brüssel, dann kamen sie wieder aus Stuttgart. Ja. Also Mercedes-Manager möchte ich gerade nicht sein.
Ja, vieles ist auch rausgemacht. Jetzt verbringen wir doch ein bisschen mehr Zeit damit, weil es ist super spannend. Aus meiner Sicht, was hausgemacht ist, ich finde deutsche Autos von der Qualität her super, mag ich total, aber es ist überteuert aus meiner Sicht und vor allem im Vergleich zu Autos aus, muss ja nicht unbedingt China sein, aber nehmen wir mal Südkorea und so weiter, die haben auch ganz tolle Autos. Und ich glaube, was die deutschen Autohersteller vielleicht ein bisschen verkannt haben, ist, man hat eigentlich nicht Bock, für alles nochmal extra zu zahlen. Also, dass ich jetzt Standardsachen extra bezahlen muss, jetzt ad hoc, wenn ich in der App irgendwie diese eine Heizungsfunktion dann nutzen möchte, die läuft irgendwie nach der Probezeit aus, dann musst du den mal extra im Monat buchen und so weiter. Das klingt so schon.
Und ich sag dir, das wird enden. Denn der Markt reguliert.
Ja.
Und der Käufer wird am Ende genau schauen, was eine Marke wie BYD alles schon mitliefert in der Urausstattung und was sie am Ende bei VW und wie sie alle heißen verlangen für das, was am Ende ein BYD alles schon mitbringt. Also mach dir mal keine Sorgen, da wird es schon eine Veränderung geben, da wird es eine Marktreaktion geben.
Ich hoffe es. Also jetzt gerade als Baden-Württemberger mache ich mir natürlich Sorgen, wenn ich sehe in der Stadt Eppelheim, also bei Heidelberg, da fahren BYD-Busse rum, also die von der öffentlichen Nahverkehr. Und da frage ich mich, wieso in Baden-Württemberg keine standardmäßig Mercedes-Busse gekauft werden. Also ich verstehe schon, dass da eine Ausschreibung geschehen muss und wer günstiger ist und so weiter. Aber lass uns mal einen Schritt weiter denken. Ja, aber Moment mal, der Kollege bei Mercedes, der arbeitet ja auch in Baden-Württemberg. Das heißt, nur weil jetzt BYD x Prozent, ich kenne jetzt keine Zahl, aber lass sie mal 10% günstiger sein, das rechnet sich ja sofort wieder, indem ich weiß, aber dadurch ernähre ich nochmal 10 Mitarbeiter mehr hier in Baden-Württemberg. Also ich glaube, solange wir uns selber auch im Weg stehen, politisch, weil es ja auch, das ist eine politische Sache, wie Ausschreibungen getätigt werden, ob dann...
Aber dann hast du Sozialismus. Dann hast du, wie in der DDR, die Vorgabe, ihr dürft nur den Trabant oder den Wartburg fahren. Also... Wir sind hier Marktwirtschaft und wenn BYD das wirtschaftlich und ökologisch attraktivste Angebot macht, dann musst du als Kommune sagen, das nehme ich jetzt. Und dann musst du auch die Haltung einnehmen gegenüber dem lokalen Autobauer und sagen, werdet konkurrenzfähig.
Das sehe ich ganz anders. Das sehe ich ganz anders. Das ist für mich das gleiche Spiel wie mit den Emirates und Lufthansa. Lufthansa muss gegen eine Marke wie Emirates ankämpfen, die komplett subventioniert wird von den Arabischen Emiraten. Das heißt, wir haben hier Regeln für Lufthansa und die spielen ein Spiel ohne Regeln gegen jemand andere. Und genau das Gleiche, und ich verstehe voll deine Ansicht, der Markt sollte regeln, aber wenn der Markt die Marktregeln nur für uns gelten, nicht für jemand anderen, dann können wir doch nur verlieren. Also wenn China komplett BYD unterstützt, dass sie nach außen günstige Preise und so weiter machen, und wir wissen ja gar nicht, ist das wirklich ökologischer, ist das wirklich günstiger, wieso fördern wir nicht dann noch mehr Mercedes beispielsweise? Also ich bin mittlerweile, ich bin pro freie Marktwirtschaft, das kannst du mir glauben, aber ich bin mir dessen bewusst, dass die Welt so nicht mehr funktioniert.
Nochmal, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Die Politik hat so lange die deutschen Autobauer aufgerufen, ein Volks-E-Auto zu bauen. Sie haben es nicht gemacht. Dann kam Audi mit diesen völlig überdimensionierten E-Autos mit einer Mini-Reichweite, mit einem Bruttolistenpreis von bald mal sechsstellig, wo du dich fragst, warte mal, das ist jetzt eure Innovation in Sachen E-Mobilität? Die Politik wollte dieses Volks-E-Auto subventionieren. Haben sie ja dann auch gemacht, als Volkswagen endlich mit diesen ID.3 und 4 auf den Markt kam. Das waren aber keine guten Autos, hat man dann auch festgestellt. Aber die wurden so massiv subventioniert. Also ich glaube, du kannst der Politik nicht vorwerfen, dass sie alles versucht, die deutsche Automobilindustrie zu unterstützen.
Es bleibt spannend. Ich glaube, wir müssen uns spätestens nach der Wahl nochmal unterhalten, wie es dann eigentlich weitergehen wird. Also ich mache mir auch sehr große Sorgen, ehrlich gesagt. Und ich bin wirklich der Meinung, ja, wir unterstützen sehr stark unsere Automobilhersteller. Aber ich glaube, das müssen wir auch tun, weil auf der Welt mittlerweile nach ganz anderen Spielregeln gespielt wird.
Wir sollten mehr Auto-Content machen, fällt mir auf.